hat alles verdoppelt. Die Mitarbeiterzahl, Umsatz und die Profitabilität.
Wie viele Firmen habt ihr bisher gekauft?
Insgesamt.
Mehr als 15.
Hinterum war jetzt natürlich schon das Größte.
Klingt so wie, ich gehe mir eine Breze kaufen und in dem Fall ist die Conviction halt einen dreistelligen Millionenbetrag wert.
Bis es dann geclosed war, auf jeden Fall mehr als 1,5 Jahre. Es waren halt lokale Offices über Europa verteilt, dann 60 Jahren Firma. Alles Sachen, die du heute gar nicht so schnell nachbauen kannst.
Property Lifetime Value.
Der ist eigentlich infinite.
Wie kommt das in deinem Kopf zusammen, zu sagen, das ist der richtige Move und ich habe genug Eier in der Hose, das zu machen?
Der Reisemarkt ist generell einer, der sehr stabil ist. So zumindest alle, die im Reisemarkt unterwegs sind. Und dann gab es so Sachen wie die Pandemie oder ähnliches, wo wirklich mal alles brach lag. Inzwischen hat Home2Go eine Entwicklung hingelegt mit Börsengang, parallel große Akquisitionen, Veränderung des gesamten Geschäftsmodells von reiner Metasuche bis dann Buchungsplattform hin zu jetzt auch Full-Service-Partner für Ferienwohnungen und Ferienhäuser, die auf jeden Fall extrem interessant zu managen ist, wo Patrick, der auch schon mal hier zu Gast im Podcast war, mal tief blicken hat lassen, wie er es aus Leadership-Perspektive denkt, wie sie jetzt mit KI die komplette Firma neu denken, auch in Klammern müssen, wo die Pläne hingehen und wie er eine Strategie, die quasi so ein bisschen Consumer-led Land and Expand ist, also mit einem Nischenprodukt zu starten und eine Nische sich auszusuchen, hin zu ein Full-Service-Offering zu schaffen und dann über die ganzen Jahre hinweg das ganze Team mitzunehmen, egal ob durch Akquisitionen, Home2Go hat inzwischen über 15 Firmen gekauft, oder dann auch Produktentwicklung zu entscheiden, wie steuern wir eigentlich die Firma. Und diese Episode ist auf jeden Fall ein Gespräch, wo man mal hinter die Kulissen blicken kann bei einer Firma, die extrem Wandel durchmacht und sich extrem weiterentwickelt, große Entscheidungen trifft, und ich wollte unbedingt verstehen, wo große Entscheidungen im Kopf anfangen und wie man sie dann mit all den Stakeholdern, die involviert sind, inklusive, dass es ja eine börsengelistete Firma ist, das auch durchsetzen kann. Diese Episode hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit Patrick Andre von Home2Go und Unicorn Bakery. Patrick, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ist bei dir mit Home2Go echt viel passiert. Man kann sagen, irgendwie große Akquisitionen, irgendwie Kerngeschäftsmodell deutlich stärker Richtung B2B gedreht, macht jetzt irgendwie 66%, wenn wir irgendwie Home2Go Pro angucken im Gesamtvergleich. Und man muss einfach sagen, da ist eine Riesentransformation passiert. Und ich will heute eigentlich mit dir mal rausfinden, wo beginnt so eine Transformation, also auch bei dir im Kopf. Dann seid ihr irgendwie börsengelistet, da muss man überlegen, von mir im Kopf bis hin zu, ich kriege das einmal komplett umgesetzt. Wann involviere ich eigentlich welchen Stakeholder? Wie kriege ich es hin, zu überlegen, gerade so eine große Akquisition wie so ein Interhome, was wirklich eine große Dimension ist, auch im Vergleich zur Company, dass man da mal drüber spricht. Das ist nicht, ich kaufe einfach mal eine kleine Firma zu und gucke, dass wir das in unserem Ökosystem größer machen. Wie denkt man das durch? Wie gewinnt man die Sicherheit oder zumindest die Überzeugung, dass der richtige Schritt, weil das betrifft ja jeden Gründer, Geschäftsführer da draußen, der sagt, ich will die Firma weiterentwickeln. Man hat klar, man hat große Entscheidungen, man muss überlegen, wie gewinne ich da eigentlich die Dynamik und auch die Zustimmung von allen möglichen Seiten. Ob das jetzt Public Markets sind, ob das irgendwie das eigene Team ist, ob das Investors, also Investoren sind, VCs etc., ist dabei komplett offen. Und deswegen, bevor wir dann zu tief reingehen, mal die Frage an dich, wie würdest du denn die letzten 2 Jahre selber beschreiben?
Schnell. Ja, also es ist sehr viel passiert innerhalb der letzten 2 Jahre. Ja, ich glaube, du hast es ja richtig erkannt, ne, dass wir die größte Transaktion für Home2Go gemacht haben, die wir jemals gemacht haben. Wir waren auch vorher sehr akquisitiv. Ne, das hilft natürlich bei sowas, dass du schon mal gelernt hast, wie du mit sowas umgehen kannst.
Wie viele Firmen habt ihr bisher gekauft?
Insgesamt, ja, je nachdem, wie man es berechnet, mehr als 15, ja. Also teilweise dann auch Marken gekauft oder sowas, aber so um die 15, ja. Interhome war jetzt natürlich schon das Größte, aber dementsprechend, das ist ja nicht was, also das wirkt dann so, es wird bekannt gegeben, aber es hat ja einen langen Vorlauf, ja, bis sowas also startet und dann zu Ende ist, gerade in so einem Prozess wie beim Interhome-Erwerb. Weil das war auch ein kompetitiver Prozess, ne? Also wo es mehrere Leute gab, die interessiert waren, das zu erwerben, und wir haben es am Ende erworben. Dementsprechend ist da viel passiert. Ja, und das dementsprechend fühlt sich das dann auch schnell an, ja, weil du halt einfach in der Zeit natürlich viele Sachen machst und du gar nicht merkst, vielleicht wie die Zeit vorbeigeht. Aber ist auch sehr schön, wenn das natürlich dann am Ende zu dem gewünschten Erfolg führt, dass du deine strategische Ausrichtung mit dieser Akquisition weiter vorantreiben kannst, beziehungsweise in unserem Fall auch sogar beschleunigen kannst. Ja.
Wenn du sagst, ihr habt 15 Transaktionen gemacht, je nachdem, wie man es rechnet. Warum war für euch M&A, also Firmenzukäufe, so ein relevanter Teil des Playbooks? Warum war das für euch schon länger Teil? Also, weil ich kenne ganz viele, die natürlich vor der Frage stehen, Buy and Build, also Buy or Build, also Buy and Build ist ein eigenes Geschäftsmodell tatsächlich, aber Buy or Build, also kaufen wir das dazu oder bauen wir das selber? Und es gibt die, die sich komplett dagegen entscheiden, irgendwie zuzukaufen und sagen, wir machen das selber. Es gibt die, die es mal ausprobieren. Es gibt die, die dann halt für sich entdecken, hey, wir machen das wirklich aktiv. Warum hat das für euch gut funktioniert? Was war daran so spannend?
Na, ich glaube, am Ende ist das, ich sehe das gar nicht so sehr als eine Richtungsentscheidung, wo man halt sagt, man muss unbedingt in diese eine Richtung gehen, ja oder nein. Ne? Ich glaube, am Ende gucken wir immer für jedweden Bereich, wenn wir uns überlegen, wir wollen irgendwas neu machen oder wir wollen was weitermachen, macht es Sinn, wie du halt sagst, buy or build, ja? Oder macht es auch beides Sinn, ne? Also buy or and build, ja? Weil du halt am Ende ja nicht nur teilweise dann anfängst, eine Sache zu kaufen, sondern und da aufhörst, sondern vielleicht auch weiter dann darum baust oder weitere Akquisitionen betreibst. Und für uns ist es so, wir waren immer nicht dogmatisch, was diese Sachen anbelangt. Weil wir gesagt haben, es gibt halt gewisse Opportunitäten und dann ist es halt einfach manchmal auch wirtschaftlich besser, gegebenenfalls zu sagen, man kauft halt was dazu, was schon einen gewissen Product-Market-Fit hat oder wo dieses Proof of Concept halt schon irgendwie da ist, anstatt es vielleicht selber zu probieren. Ja. Während wir andere Sachen gesagt haben, nee, das brauchen wir auf jeden Fall selber. Vielleicht haben wir es dann auch am Ende kombiniert und etc. etc. Aber am Ende ist es wirklich immer eine Einzelfallentscheidung und natürlich auch opportunitätsgetrieben. Es kann auch einfach sein, dass es vielleicht günstig ist, ne? Und dementsprechend, weil du sagst, okay, eigentlich würde ich selber bauen, aber vielleicht ist der schnellere Weg oder der günstigere Weg in dem Fall vielleicht sogar M&A. Ja.
Gehst du dann auch so vor, dass du sagst, okay, Beispiel, das Asset, das ich kaufen will, egal ob es eine Marke ist oder die Firma mit Kunden oder mit Inventar, wie auch immer, kostet mich Summe X. Und das selber zu bauen, kostet mich Summe Y plus Zeit plus und wie rechnest du auf Opportunitätskosten in dem Moment? Weil du hast natürlich das Asset, wenn du es kaufst, aber du hast auch Post-Merger-Integration, also wie kriege ich es hin, dass das dann wirklich in unsere Firma integriert ist, ist ja nicht von heute auf morgen da. Du hast natürlich die Verhandlungen, du weißt nicht, ob es klappt. Du hast ja ganz viele Unsicherheiten auf der Seite auch. Also wie wägst du dann ab und versuchst herauszufinden, was ist wirklich das, in Anführungszeichen, günstigste für uns?
Ja, das ist natürlich zum gewissen Grad nur möglich, ne? Weil du guckst ja nie, bist ja nie vorher komplett in den Firmen drin. Ich glaube, ein großer Vorteil bei Home2Go, beziehungsweise in der Art und Weise, wie wir das machen, ist natürlich so ein bisschen in unserer Historie. Ne? Weil wir haben ja Home2Go mal gestartet, ganz, ganz zurückgeht nach 2014. Warum haben wir Home2Go gestartet? Weil wir gesagt haben, dieser Ferienhausmarkt ist super fragmentiert und ist super unprofessionell. So. Und es hat für uns einfach keinen Sinn ergeben, weil wir haben ja Home2Go ursprünglich mal als eine Metasuche gestartet, dass es halt niemanden gibt, der das sortiert. Ja, weil am Ende Flüge, Hotels, gab es ja Metasuchen vor, aber das Problem ist gar nicht so groß, weil ein Flug, hast du eine Flugnummer, ne, und hast auch professionellere Akteure auf der Supply-Seite und dementsprechend ist das Problem, was du löst, die Aggregation eigentlich gar nicht so ein großes Problem, ne, und dann eher der Preisvergleich das Thema. Also im Fernhausmarkt war das so, okay, Aggregation alleine bringt dir schon unheimlich viel. So, und warum ist das jetzt bezogen auf M&A so wichtig? Weil wir natürlich, dadurch, dass wir ursprünglich mal als Meta angefangen haben, haben wir natürlich mit allen Leuten de facto, die im Ferienhausbereich irgendwas machen, in irgendeiner Art und Weise zusammengearbeitet. Weil du ja letztlich die oberste Schicht, ja, der Regenschirm drüber, wie man es im Englischen sagen würde, ja, der über allem irgendwie ist, schwebt. Und damit haben wir natürlich auch eigentlich mit jedweder Firma, die wir nachher gekauft haben, in irgendeiner Art und Weise vorher schon zusammengearbeitet. Also es ist nicht so, ein M&A-Berater kommt zu uns und sagt so, hey, passiert auch, ne? Hier habe ich eine Firma und kauf die mal. Aber im Regelfall kennen wir die ja schon von innen, weil wir vertragliche Beziehungen mit denen haben und wissen dann so ein bisschen zumindest, ist das, was der M&A-Berater, weil M&A-Berater erzählen dir ja gerne irgendwie, ja, die Company, die macht jetzt einen Hockeystick und wir wollen genau vor dem Hockeystick verkaufen. Ne? So, du kannst natürlich besser abwägen, wenn du in historische Daten reingucken kannst und verstehst, okay, und auch wie die Leute drauf sind. Ne? Also ist das ein Partner, mit dem ich gut partnerschaftlich umgehen kann und so weiter. Und das ist ein riesiger Vorteil, den wir natürlich haben, dadurch, dass wir mit vielen also mit eigentlich fast allen unserer Akquisitionen, vorher auf irgendeine Art und Weise schon zusammengearbeitet haben und dadurch einen besseren Einblick haben, als jetzt nur auf Excel-Dateien und schöne PowerPoint oder was weiß ich für Präsentationen zu vertrauen, die dir ein M&A-Berater gibt. Also das ist schon ein Vorteil, den wir haben, dadurch, dass wir über diesen gesamten Markt im Endeffekt schweben beziehungsweise mit dem gesamten Markt gearbeitet haben. Und das hilft uns dann. Ne? Und diese Entwicklung dahin ist ja auch eine Entwicklung, die mit dem Markt zu tun hat. Also ich bin immer davon überzeugt, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben, aber dass grundsätzlich, und das wird ja, das sagt dir immer jeder, ne, ein großer Markt ist hilfreich, ja, wenn du halt ein Geschäftsmodell startest. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass du in einem großen Markt dir erstmal eine Nische suchen musst, die du im besten Case halt irgendwie sehr gut besetzt. So, und das war bei uns, okay, super riesiger Markt, Ferienhaus oder Alternative Accommodation, ne, wenn du es so breit sehen willst. Hatten halt gesagt, okay, da wollen wir halt diesen Meta-Layer bauen, weil den gibt es noch nicht. Für uns war aber relativ klar, dadurch, dass diese Unprofessionalität in dem Markt vorherrscht, dass für die Leute es zwangsläufig dahin führen wird, dass wir auch Buchbarkeit bei uns auf der Seite anbieten müssen. Also die Meta transformiert in den Marktplatz, weil halt einfach, wenn du rauslinkst zu jemandem und dann hast du mal nicht mal eine mobile responsive Webseite, kannst dir vorstellen, dass die Conversion nicht gut ist. Ne? Dementsprechend war das wichtig. Und der nächste Entwicklungsschritt war dann, okay, was uns auch zum gewissen Grad klar war, aber dann nochmal deutlich wurde, wie stark dieser Unterschied ist, wenn wir die Buchung anbieten in der Conversion versus wir schicken es auf sehr kleine Anbieter teilweise raus, haben wir gedacht, okay, wenn wir das gemacht haben, warum bieten wir das nicht auch außerhalb von Home2Go an? Also machen unsere Partner im Endeffekt nicht nur bei uns auf der Plattform besser, sondern oder auf dem Marktplatz besser, sondern auch außerhalb. Und das war so die Idee, wo wir dann Home2Go Pro, also unser B2B, als Idee geboren haben. Und dann haben wir halt gemerkt irgendwann, es gibt aber auch noch Sachen, die wir vielleicht nicht mit der Marktplatz-Software für unsere Partner lösen können. Vielleicht kaufen wir da noch was zu und dann macht es wahrscheinlich mehr, also wir könnten es selber bauen, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was gut zu uns passt, wo wir eh schon sehen, dass die halt in die richtige Richtung arbeiten, wo wir dann gleichzeitig mit unserer Technologie-Expertise und auch im Endeffekt unserer, ja, ich sag mal, Maschine, die wir halt da gebaut haben, Mehrwert schaffen können. Ne? So haben wir zum Beispiel dann damals mal Smoobu gekauft, ne? Irgendwie kurz vor dem Börsengang, ja, 21, und hat sich seitdem halt auch fast versechsfacht oder so, ja. Und das ist halt schon eine gute Möglichkeit. Und dann damit haben wir natürlich auch gelernt, dass wir sowas können, dass sowas funktioniert und dass wir eventuell gucken, was sind andere Bereiche, die noch Sinn machen können. Ja,
dann habt ihr irgendwie zum Beispiel daraus entwickelt, irgendwann irgendwo in der Timeline das White-Label-Produkt für die Reisebüros und dann hier und dann. Also man versteht auch manchmal gar nicht, wenn man von außen drauf guckt und nicht wirklich Berichte liest, was ihr eigentlich alles macht, weil ihr eben inzwischen für das eine bekannt seid und das andere sich dann so darunter eben aufspannt und man so denkt, ah krass, ich finde immer irgendwas Neues. Das ist echt faszinierend.
Ja, am Ende decken wir mittlerweile die gesamte Wertschöpfungskette ab, ne, fürs Ferienhaus. Also, und das ist auch insofern wichtig zu verstehen, weil der Ferienhausmarkt, ne, unprofessionell, stark fragmentiert, woher kommt das? 90-95% plus des Inventars ist in privater Hand. Also sind wirklich Privatleute, die halt ein Ferienhaus haben. Und die haben im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, eigentlich das Haus zu vermieten, also wenn sie es vermieten wollen. Ne? Nicht jeder will ja auch sein Ferienhaus vermieten, aber mehr als die Hälfte der Leute vermieten es auch noch, einfach auch um die Kosten im Zweifel zu kontrollieren, wenn sie selber halt nur ein paar Wochen im Jahr da sind. Und dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst irgendwie sagen, ich mache alles selber, also ich stelle es auf den Plattformen ein. Dann hast du aber das Problem natürlich, du musst dich darum kümmern, dass du Verfügbarkeiten synchronisierst, ne? Dass Preise, Beschreibung, also das alles im Endeffekt funktioniert. Und wenn du dann dich dauernd zu Home2Go, zu Booking, zu Airbnb und oder Fevo direkt, ne, um die Großen zu nennen, im Endeffekt dich einloggen musst und das einzeln machen musst, ist das natürlich vielleicht was, wo du eine Software brauchst. Da haben wir aus unserer Sicht preis-leistungsmäßig die beste Software mit Smoobu, ne, die das macht, SMOOBU, kleine Werbung. Damit kannst du das sehr gut abdecken. So. Wenn wir jetzt bei Smoobu reingucken, was ist einer der Hauptgründe, wenn Leute churn, also die Software nicht mehr nutzen wollen? Ist es nicht, weil sie sagen, ich habe eine bessere Software gefunden, sondern es ist, weil ich habe vielleicht keine Zeit mehr, mich um alles selber zu kümmern. Weil was Smoobu ihnen abnimmt, ist viel auf diese Kanäle zu orchestrieren, ja, und da viel Zeit zu sparen und auch Pricing und diese Themen. Aber vor Ort, Schlüsselübergabe, Reinigung, es geht was kaputt, das machen die halt noch irgendwie selber oder müssen selber organisieren, wie sie halt Leute dafür haben. Und oft ist das natürlich was, gerade wenn sich dein Leben vielleicht auch ändert, ja, oder du vielleicht auch wegziehst oder gibt ja tausend Möglichkeiten, dass du da halt sagst, okay, du hast keine Zeit mehr, weil du einen Job hast, der dich halt so in Anspruch nimmt, weil ich möchte jetzt ja nicht angerufen werden und sagen, sorry, Fabian, ich muss jetzt rangehen, weil irgendwie in meiner Ferienwohnung läuft das Wasser mal wieder nicht und ich muss jetzt einen Handwerker organisieren. So. Das ist einer der Hauptgründe, warum Leute bei der Software rausgehen. So, und da haben wir natürlich gesehen, was wir auch schon früh gesehen haben, okay, eigentlich musst du die andere Option, ich will damit nichts zu tun haben und de facto nur eine Überweisung bekommen und irgendwie 3 Wochen selber hinfahren, Full Service, eigentlich auch anbieten.
Habe ich witzigerweise auch drüber nachgedacht, wo wir über Smoobu gesprochen haben. Dachte, okay, ich bin gespannt, was mit dem Part kommt.
Ja, genau. Und du hast halt am Ende, hast du, wenn du dir das anguckst, siehst du halt, dass wir das Spektrum damit jetzt mit der Interim-Akquisition abdecken. Ne? Wir hatten vor der Interim-Akquisition auch schon eine kleine Akquisition an der Ostsee gemacht, als Test. Können wir so einen Full-Service-Provider, können wir dem auch helfen als Home2Go? Das hat sehr gut funktioniert. Auch da im Endeffekt so ein bisschen schon so ein kleines Buy-and-Build zu machen. Und haben dann gesehen, okay, das ist was wir gut machen können. Und dann kam halt der Interim-Verkaufsprozess on top. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir das auf viel größerer Skalierung und auch über Europa ausgebreitet und jetzt nicht nur Deutschland replizieren und haben aber schon einen Kern, der sehr gut funktioniert und müssen nicht selber irgendwie aus verschiedenen Standorten in den Kern zusammenbauen. Was ein unheimlicher Vorteil ist, natürlich, weil du schon eine funktionierende Marke, Prozesskette und so weiter hast. Und wenn du jetzt überlegst, nochmal zum Anfang, du hast als Eigentümer 2 Möglichkeiten. Entweder machst alles selber, dann brauchst du eine Software. Wenn du aber nicht alles selber machen willst, dann bist du halt bis zu Full Service, was halt Interim anbietet. Also bei Interim ist es wirklich so, du gehst halt dahin und sagst, hier ist mein Haus und die kümmern sich halt um alles, den Vertrieb auf den Plattformen. Also durch Interim bist du auch bei Home2Go, bei Airbnb, bei Booking, bei Fevo Direct und auch bei ganz vielen anderen Plattformen. Die kümmern sich aber auch darum, dass es sauber gemacht wird, Schlüsselübergabe, wenn was kaputt geht. Und du kriegst halt am Ende, sagst du, ich möchte die paar Wochen hinfahren und kriegst halt nur eine Überweisung. Ja. Und dadurch, dass wir diese beiden Extrempunkte abdecken, können wir natürlich in der Theorie auch alles dazwischen an Service-Leveln und so weiter abdecken. Und jetzt das Spannende, wenn du mit Interim sprichst, einer der größten Churn-Gründe da ist nicht, weil die Leute zu einem anderen Full-Service-Provider gehen, sondern, was denkst du?
Weil sie sagen, sie machen lieber einen Teil wieder selber.
Genau. Also, und daran siehst du halt genau auch, was unsere Idee ist für Home2Go Pro am Ende. Ne? Dass wir halt sagen, wenn du einmal ein Home2Go Pro-Kunde bist, wollen wir dich auch in diesem Ökosystem halten, egal wie jetzt sich deine Lebensumstände ändern. Weil es gibt ja auch Zwischenbereiche. Ne? Vielleicht sagst du halt, ich möchte gerne den Vertrieb auf den Plattformen selber machen, also will die Smoobu-Software nutzen, aber ich will vielleicht, brauche trotzdem Hilfe bei der Reinigung oder bei der Schlüsselübergabe. Ne? Und das sind alles so Sachen, die dann natürlich als Optionen in der Zukunft Möglichkeiten bieten.
Was lustig ist, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich es benennen würde und eigentlich habt ihr ja, also ihr habt da jetzt Consumer gestartet und irgendwie dann hinten raus in den B2B-Part quasi geswitcht durch diese, also beziehungsweise, ich weiß nicht, eine Privatperson, deren Eigenheim gehört, ist ja nicht zwingend B2B, aber gleichzeitig ist das Eigenheim Business in sich und dann ist es doch irgendwie B2B.
Deswegen also, bezeichnen wir es so, ne? Genau, um auch die Abgrenzung zum Marktplatz zu machen.
Und ja. Was ich spannend finde, ist so ein gewisses, auch wenn es nicht 100% alles genauso geplant war, wie es jetzt ist, so ein gewisses Land and Expand. Nur anders, als man es im B2B sehen würde, als ich gewinne jetzt einen Kunden und dann verkaufe ich ihm ein Produkt nach dem anderen, ist mehr so, ich habe aber den Draht zum Kunden, also ich zeige dem Kunden, wir können das überhaupt erstmal zusammenbringen, dann können wir dir den Checkout verbessern, dass halt die Leute eher buchen als auf deiner eigenen zusammengebastelten Website, dann helfen wir dir hiermit und hiermit und hiermit und hiermit und so baust du ja über Jahre auch eine Kundenbeziehung auf, die du halt immer weiterentwickelst und der Kunde auf einmal merkt so, hey krass, also ich denke mal, dass einige, die mit euch 2014, auch wenn es erstmal eine Metasuche war, angefangen haben und gemerkt haben, okay, jetzt kommt irgendwie über Home2Go kommen Referrals und dann, ah, die helfen mir jetzt auch und machen die Buchung für mich. Ah, okay. So, dass die halt sagen würden, das ist wahrscheinlich die verrückteste Entwicklung überhaupt, weil die damals alles selber machen mussten und hofften, irgendwie das hinzubekommen und jetzt könnten sie sogar Full Circle alles abgeben. Das sind, also ist schon ein interessanter Gedanke, erstmal zu sagen, okay, wir holen uns, ist heute wahrscheinlich nicht genauso übertragbar. Ne? Wenn ich jetzt heute was starten würde, gibt es wahrscheinlich für fast alle schon eine Metasuche. Und deswegen, aber der Gedanke zu sagen, ich brauche irgendwo den Kundenzugang und darauf kann ich danach und nach alles andere draufsetzen, ist ja eigentlich immer wahr. Wann immer du, egal in welcher Nische, anfängst, was zu machen, wenn du den Kunden schon hast und der dir vertraust, dann kannst du halt irgendwas anderes machen, was sich sinnvoll ergänzt und weiter Probleme für den Kunden löst. Und ob das dann, also es ist ja dieselbe Marke, es ist diese Marke Home2Go, aber trotzdem gibt es Submarken, die dann darauf eben nischig positioniert sind, genau diesen einen Use Case abzudecken. Dass sie dann irgendwann sagen, hey, wenn dir zum Beispiel Interhome zu viel ist und du sagst, du willst doch wieder mehr selbst managen, weil ihr das irgendwie jetzt anders aufstellen wollt, wir haben auch noch Smobu. So, das ist ja auch ein anderer kommunikativer Ansatz als, oh, ihr wollt jetzt gerade kündigen und ihr verlasst unser Ökosystem. Yeah. So, ist mehr so, wir können dir helfen, dann einfach Smobu mit aufzusetzen. So, das ist ja trotzdem faszinierend, wie anders man das denken kann, obwohl man jetzt unterschiedliche Marken unter Home2Go vereint.
Genau, das ist, glaube ich, auch oft das, was teilweise dann verkannt wird, ne? Dass Leute sagen, oh, die haben sich ja irgendwie diese Sachen dazu gekauft, aber dass da ein größerer Plan dahinter steht oder eine größere Idee. Ne? Weil natürlich wirkt es auch nach außen so, das kann ich den Leuten auch gar nicht übernehmen, dass wir zum gewissen Grad irgendwie von B2C zu B2B gepivotet haben. Für uns intern ist es natürlich einfach eine natürliche Weiterentwicklung von dem, was wir halt gesehen haben und geplant haben. Ne? Weil wir haben, das hast du ja gerade gesagt, ne? Ich glaube, eingangs genau dieses Thema zu starten in einem sehr fragmentierten, unprofessionellen Markt und da eine Nische zu besetzen und aus der Nische sich raus weiterzuentwickeln, geht vor allen Dingen auch in so einem Markt sehr, sehr gut. Ne? Weil du halt einen Markt hast, wo du halt merkst, okay, egal in welchem Bereich ich weitergehe, es ist nicht so, dass das alles schon absolut krass besetzt ist, sondern ich kann da halt immer wieder eine führende Firma oder einen führenden Bereich in der Firma bauen. So, und jetzt hast du natürlich genau den Vorteil, den du gerade gesagt hast. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, kannst du jetzt sagen, Customer Lifetime Value ist höher für Home2Go Pro, weil ich theoretisch einen Kunden von Interhome, der kann zu Smoo gehen, einen Smoo-Kunde zu Interhome. Kannst aber auch sagen, Customer Acquisition Cost für die Subbrands sind niedriger. Also ist am Ende ja dieselbe Sichtweise. Wir sehen es allerdings sogar nochmal ein anderes Level, weil was unser ultimatives Ziel ist, ist natürlich, dass es nicht mal um den Customer geht, also Fabian, ja, zum Beispiel, sondern es darum geht, dass...
Es geht um Fabians Ferienhaus.
Genau, es geht um das Ferienhaus. Ja. Weil am Ende, guck mal, wenn du das verkaufst, vererbst, verschenkst, ja, whatever, ja.
Wäre es Churn für euch, wenn die Person nicht bei euch bleibt.
Wäre es ja, und es ist ja auch ein Mehrwert.
Ja, voll.
Du musst dir überlegen, du hast einen Account, der vielleicht, also, weil das ist ja heute auch teilweise einfach im Endeffekt ein Bruch in dem Thema. Weil wenn Leute ein Ferienhaus kaufen, kaufen die im Regelfall das Ferienhaus und kaufen nicht irgendwie Accounts oder irgendwelche anderen Sachen dazu. Aber mit der Annahme, du kaufst das, also wenn du es weißt, dass du es vermieten willst, sagt dir der Verkäufer, ja, ich verdiene so und so viel damit im Jahr. Aber du weißt ja gar nicht, was der alles gemacht hat. Ne? Wo hat er das vertrieben? Zu welchem Preis? Ne? Denken die Leute immer gar nicht drüber nach, sondern sagen, oh, okay. Und dann fragen sie nachher vielleicht nach dem Verkauf, wie hast du das eigentlich gemacht? Und dann, so. Und das ist ja eigentlich ein Mehrwert am Ende für den Kunden ist, den, ich nenne das jetzt einfach mal Home2Go Pro Account, mitzunehmen, weil du die Zugänge hast, ne, weil du vielleicht auch auf den Plattformen, ne, auf Home2Go, auf Airbnb, auf Booking, auf Vivo Direct etc. ja auch Bewertungen hast. Das ist ja alles was wert. Du fängst ja sonst wieder von vorne an. Und deswegen sehen wir das halt mehr so als, wir sagen immer intern aus Spaß, Property Lifetime Value. Ja, weil und der ist eigentlich infinite, ne, außer es wird er abgerissen. Oder wird halt aus dem Markt entzogen, aber das ist das eigentliche Ziel. Ne? Also nicht nur, dass der Kunde bei uns bleibt, sondern dass das Objekt oder das Ferienhaus halt bei uns bleibt.
Und das finde ich spannend. Das ist in deinem Kopf. Und du überlegst, okay, so will ich Home2Go weiterentwickeln, sprichst das natürlich mit einem im Team durch, dann musst du überlegen, was der nächste Schritt. Und dann kommen so Sachen, ich sag mal Elephant in the Room, so eine Interhome-Akquisition ist jetzt auch nicht günstig. Also Größenordnung sehr nah an Marktkapitalisierung. Und dann überlegt man natürlich, okay, das ist eine Riesenentscheidung. Das ist einfach eine extrem große Entscheidung. Ich sag mal, wenn das komplett schief laufen würde, wäre das kein gutes Zeichen. So. Man überlegt dann schon so, okay, wie gewinne ich dafür die Überzeugung, wie mache ich das? So, warum auch vor allem in der Größenordnung? Also du hast gesagt, das ist die größte Akquisition, wie gesagt, ne, also ähnlich Größenordnung, Marktkapitalisierung, ich kann jetzt nicht sagen, wie es zu dem Tag war, als ihr das bekannt ist, ist ja auch scheißegal. Aber der Punkt ist, das ist eine Riesenentscheidung, die wird vorbereitet, man kann nie mit Sicherheit sagen, das funktioniert alles. Wie gehst du davor? Also wie kommt es in deinem Kopf zusammen, zu sagen, das ist der richtige Move und ich habe genug, ich sag mal, Eier in der Hose, das zu machen und mit allen zusammen zu entscheiden, dass das der richtige Move ist?
Ja, ich glaube, dass ein Teilaspekt davon ist, dass wir uns viel über diese Gesamtkonstellation schon vorher Gedanken gemacht haben. Ja, also jetzt auf das konkrete Interim-Thema bezogen, also im Sinne, dass wir halt schon wussten, okay, Service durch die Thematik mit Smoobu Service ist eigentlich ein interessanter Markt, den wir eigentlich komplementär mit abbilden wollen. Und wir hatten ja schon diesen Test an der Ostsee da gemacht und der verlief positiv. Und man muss auch ganz klar sagen, ne, also der Interim-Verkauf oder Kauf, das ist ja nichts, für was du planen kannst. Das kommt halt auf den Markt, ne? Und dann kannst du halt sagen, ich probiere mal, ob ich da eine Chance habe oder nicht. Für uns war es halt ganz klar, die Zeichen, also die Conviction über das, ich sag mal, diesen Versuch an der Ostsee, standen auf, okay, das können wir. Das hat gut funktioniert, soweit wir das bis dahin beurteilen konnten. Deswegen gehen wir auf jeden Fall in diesen Prozess mit rein. Ja, und dann musst du natürlich gucken, dass du innerhalb eines Verkaufsprozesses, gibt es ja unheimlich viele Runden, ne, auch mit dem Management, mit Daten und so weiter. Wir haben natürlich unsere eigenen Daten aus dem Marktplatz, weil auch in dem Fall Interim, ja, wir haben immer so aus Spaß gesagt, ist fast ein Gründungsmitglied von Home2Go, weil wir, die waren quasi von Anfang an auch schon in der Metasuche mit dabei. Ja, viele Leute denken ja immer, als wir die Metasuche gestartet haben, haben wir am Anfang irgendwie Booking, Expedia etc. Oder Fivo direkt als erstes drauf gehabt und als Meta. Nee, wir haben eigentlich angefangen mit den großen Verwaltern wie Interim. Ja, deswegen waren die halt schon ein Partner für 10 Jahre, ja, so, als dieses Thema halt angefangen hat. Und dementsprechend hast du da eine gewisse, was ich ja eingangs meinte, ne? Also du hast natürlich Erfahrung mit dem Inventar, weil du es eh schon vertrieben hast. Du hast Erfahrung mit den Leuten, die da tätig sind, in einer partnerschaftlichen Beziehung, beziehungsweise Vertragsbeziehung, was immer eine andere Sache ist, als wenn jemand gekauft, verkauft wird und so. Und damit hast du natürlich schon viel der Due Diligence eigentlich implizit schon über 10 Jahre aus Versehen gemacht, sozusagen. Und das sind natürlich alles Datenpunkte, die dir helfen, die Conviction für so ein Thema zu bekommen. Und so ist das natürlich auch was, wie du das mit den Leuten intern besprichst, auch mit dem Aufsichtsrat zum Beispiel besprichst und so weiter. Ja. Aber der Grundeffekt zu sagen, dass es Sinn macht, das Serviceangebot, um dieses Full-Service-Thema zu erweitern, das war eine Conviction, die wir ja schon vorher gewonnen hatten oder testen wollten und dann halt gesagt haben, okay, das hat funktioniert, dann können wir jetzt auch in das Thema reingehen. Das ist dann auch für jeden natürlich verständlich gewesen. Aber, wie gesagt, es ist bedingt dadurch, dass wir auch hier das Target im Endeffekt lange kannten, ein gewisser einfacher Vorteil, als jetzt zu sagen, ja, ich kaufe mir einen neuen Geschäftsbereich zu, aber mit dem, das ist eine komplett neue Firma, ja, und ein komplett neuer Teil, mit dem ich noch nie irgendwie vorher Kontakt hatte.
So spannend, weil es klingt so, ja, die Conviction war da, es klingt so, wie ich gehe mir eine Breze kaufen und in dem Fall ist die Conviction halt einen dreistelligen Millionenbetrag wert.
Ja, natürlich. Ich meine, am Ende, du rechnest natürlich da drauf, ne? Also, ist es das wert? Ist es das wert, was du drin siehst? Wir wissen natürlich auch, also auf der einen Seite, ne, wir haben ja zum Beispiel innerhalb von so knapp 2 Monaten, nachdem der Deal dann am Ende geclosed ist, haben wir die Frontend-Software ersetzt durch die Home2Go White Label Technologie, die wir eh haben, ne, durch Home2Go Pro. Da gibt es natürlich viele andere Sachen, wo wir halt auch schon Learnings gemacht haben aus der Vergangenheit, ne, wo du halt, also wie gesagt, es sind ja ganz viele Punkte, an denen du kommst, okay, was können wir hier machen? Also, wie gut ist die Firma wirklich? Wie gut kennen wir die? Was sind die Opportunitäten in die Zukunft? Alleine für die Firma? Was mit Home2Go zusammen? Was sind Themen, wo wir sie besser machen können? De facto so, ja, weil wir halt wissen, wenn wir ein White Label draufpacken, im Regelfall, das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen, aber im Regelfall macht es natürlich diese nicht spezialisierten Seiten auf Demand ausgerichteten Seiten besser. Ja, und da hast du halt sehr viele Learnings aus der Vergangenheit schon, aber auch natürlich sehr viele Punkte, wo du halt sagen kannst, okay, wie sortiere ich das jetzt ein und wie kriege ich meine Conviction halt so hoch, dass ich das machen will. Ja. Und für uns ist es sowieso, und das muss man halt dazu sagen, als wir uns diesen Gesamtmarkt ganz am Anfang mal angeguckt haben, als wir Home2Go gestartet haben, wie gesagt, war das halt auch diese Idee. Wir gucken uns halt an, was ist die Nische, in die wir reingehen. Aber wir haben schon damals für uns gesagt, es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Opportunitäten, andere Sachen noch da zu machen. Und das ist ja auch das, was es für mich so spannend macht. Also wenn ich jetzt nur irgendwie eine Meta gebaut hätte und das war's, ja, oder auch selbst nur einen Marktplatz, wäre es für mich selber, glaube ich, auch nicht so spannend gewesen. Aber die Tatsache, dass du halt diese Möglichkeit hast, da Sachen breiter aufzustellen, ist halt das, was ich auch so spannend finde, ne? Weil du im Endeffekt das Geschäftsmodell halt immer weiter entwickeln kannst. Das war zum Beispiel, ich war vorher bei Home24, ich war vorher bei Rocket und dann bei Home24 und der wäre es halt super schwer gewesen, Hersteller zu werden. Ja? Und auch der Softwarebereich ist viel zu nischig dafür, dass es dann Sinn macht. Und hier beides unheimlich spannend. Ja? Und ich glaube, das ist auch, das macht so ein bisschen den Reiz für mich persönlich auch aus, warum ich das immer noch in Anführungsstrichen nach 12 Jahren mache, weil ich es einfach super, super spannend finde, sich da auch immer weiterzudenken und reinzudenken. Und wie sind eigentlich die Zusammenhänge? Wie kannst du was machen? Wie kannst du Sachen zusammenbringen? Wie kannst du die richtigen Sachen bauen und kaufen und dann wieder zusammen? Also es ist ja super, es ist eigentlich so der Kern eigentlich von Unternehmertum, ne? Weil es ist ja nicht, ich habe einmal eine großartige Idee und das läuft dann, sondern du musst dich ja immer weiterentwickeln. Mhm. Ja.
Ich denke bei so einem Bieterprozess immer an so eBay oder an so eine Live-Auktion mit Wer will noch mehr zahlen? Ich. So läuft das ja wahrscheinlich nicht ab. So ist jetzt nicht ganz. Nimm uns mal mit, also wenn jetzt wirklich ein kompetitiver Prozess ist, also wie lange dauert das dann von erstem Angebot, bis man hat rausgefunden, wo der finale Preispunkt liegt? Und wie ist so dieses Ping-Pong, einfach weil mehrere Bieter im Prozess sind? Ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen.
Ne, du hast halt, also ich kann natürlich auch nicht alles dazu offenlegen am Ende, ne? Aber im Grundsatz ist es so, du hast halt verschiedene Runden, ja, und die Leute geben halt de facto, sagen halt, was für sie interessant ist.
Also sagen wir, du bietest 1 Euro, ich biete 2 Euro, dann kommt der, wer auch immer, wieder zu dir und sagt, hey, bietest du 3 Euro?
Na, im Endeffekt, normalerweise läuft es halt so ab, dass so, also vielleicht auch wichtig, ne? Die meisten unserer Akquisitionen waren nicht in so einem Bieterprozess.
Deswegen will ich ja genau den Bieterprozess kennenlernen.
Genau. Deswegen war das für uns auch neu, ne? Ja. In dem Sinne. Weil normalerweise sind unsere anderen Akquisitionen eigentlich darüber entstanden, Partner im Marktplatz, wir finden irgendwas spannend, gehen auf die zu oder die kommen auf uns zu und sagen so, hey, ne? Und dann hast du halt so ein bilaterales Verhältnis. Und das ist sicherlich auch eigentlich das, was das Präferierte von uns ist, ne? Weil das aus einer anderen Situation raus entsteht. Hier war es ja die Situation, dass die Migro, also Interhome war ja eine Tochter der Hotelplan, die wiederum eine Tochter der Migro, der Schweizer Migro war, was eine große Genossenschaft in der Schweiz ist, die eigentlich alles machen, ne? Und die haben halt angefangen, bestimmte Geschäftsbereiche zu divesten, unter anderem halt Travel. Und dann haben sie halt gesagt, okay, und Travel ist auch Interhome drin, wir verkaufen diesen Gesamtbereich. Das hat in dem Fall es nochmal komplexer gemacht, weil sie halt auch diesen Gesamtbereich verkaufen wollten. Ne? Also es ging nicht nur darum, Interhome zu verkaufen, sondern Hotelplan am liebsten als Ganzes, ja, mit Interhome dabei. Wir waren ja vor allen Dingen an Interhome interessiert und deswegen am Ende haben wir uns dann dafür entschieden, mit einem Partner das zu machen, weil der Tour, ja, also Tochter der deutschen Rewe, die haben halt diesen Hotelplan, ist so ein bisschen ganz viele Sachen, aber auch so ein bisschen Pauschalreise, ein bisschen so TUI-mäßig in der Schweiz. Und der Tour ist ja ein Komplettanbieter für Reisen. Und dementsprechend war das für uns ein guter Partner, das mit der Rewe der Tour zusammen zu machen. Also wir haben halt zusammen dann geboten. Ne? Und dann haben wir gesagt so, wir geben zusammen ein Angebot ab, am Ende gehen wir aber getrennte Wege. Also wir nehmen halt Interhome und der Tour Rewe nimmt Hotelplan. Was es natürlich nicht einfacher macht, ne? Aber das war Teil auch der Lösung in diesem Bieterprozess, natürlich dem Verkäufer ein Paket anzubieten, was für den auch interessant ist. Weil eine ist der Preis, das andere sind natürlich auch
die Kopfschmerzen, lange dauert es, bis der Deal wirklich durch ist? Ja, muss ich jetzt jedes Asset einzeln verkaufen?
Ja, genau. So. Mhm. Und deswegen sind da viele Themen, die natürlich zusammenkommen. Und dann hast du in so einem Prozess halt verschiedene Runden, ne? Weil die natürlich versuchen auch immer, der Verkäufer versucht grundsätzlich, ja, natürlich zu limitieren, dass er nicht mehr mit 10 Leuten immer gleichzeitig sprechen muss, sondern die halt am meisten Erfolgsaussicht haben, aus ihrer Sicht am Ende derjenige zu sein, der richtige Erwerber für ihre Assets ist. Und das spielt halt viel zusammen, ne? Auch wie du mit Mitarbeitern umgehst. Das ist ja ein Gesamtpaket. Das ist ja nicht nur, weil es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ja, ich zahle dir einen absurden Preis, aber dafür will ich nichts mit den Mitarbeitern zu tun haben oder sowas. Ne? Aber du hast halt da sehr viele Sachen, die zusammenspielen. Und das führt dann dazu, dass du so ein bisschen so ein kleines Turnier spielst und dann am Ende sind halt nur noch, gibt es halt eine finale Runde und dann, wenn du den Zuschlag bekommst, bekommst du den Zuschlag. Ja. Aber es ist nicht so, dass es eine Auktion ist und die Leute in einem Raum sitzen, deswegen, und die Hand heben, ne? Sondern es ist so ein Runden, also in dem Fall war es auf jeden Fall eine Rundenbasiert. Ja?
Und die anderen waren dann ein bisschen mehr, wie gesagt, also.
Ich weiß auch nicht, was die anderen Leute geboten haben.
Nein, die anderen waren mehr jetzt, die anderen Akquisitionen. Hast du gesagt, ihr seid auf die zugegangen. Wahrscheinlich habt ihr bestimmt, bei 15 Mal habt ihr sicher auch mal einen Fire Sale gehabt, wo jemand verkaufen musste.
Oder halt zumindest aus deren Sicht vielleicht ein Fire Sale. Ja, aus unserer Sicht, ja okay, wenn wir unsere Technologien benutzen können, ist es super interessant. Ne? Also das, so, das war jeweils nicht der Fall. Hier war das einfach eine strategische Entscheidung. Weil die Migros hat nicht nur jetzt Touristik oder Reise die Investition rausgenommen, sondern auch bei ganz vielen anderen Bereichen. Also es war die bewusste Entscheidung, wir konzentrieren uns als Migros, soweit ich das von außen beurteilen kann, ne, mehr auf unseren Kern. Und ein Teil davon war halt dann dieses gesamten Divestment-Prozess war halt auch Reise, den Reisebereich einen neuen Owner da halt zu geben. Ja.
Und wie viel nominal, prozentual, Personen ist die Organisation durch diese Akquisition gewachsen?
Ja, wir sagen mal so ein bisschen, ja, lapidar, es hat alles verdoppelt. Ja, also es hat fast die Mitarbeiterzahl sogar ein bisschen mehr als verdoppelt. Ja, es hat den Umsatz fast verdoppelt und es hat die, also wenn man aufs letzte Jahr guckt, und die Profitabilität fast verdoppelt, also immer so circa, ja.
Was für eine Komplexität bringt das mit sich, wenn man sagt, okay, wir wollen die ja bei uns so integrieren, dass sie halt wirklich Teil der Gruppe sind und wirklich quasi der Austausch da ist, den wir brauchen, und gleichzeitig bis zu einem gewissen Grad funktionieren die ja erstmal gut. Okay, ihr habt das Frontend durch eure White Label ersetzt und so, ihr habt dann natürlich geguckt, ja, wo können wir Sachen besser machen, sonst einfach nur ein bestehendes Asset, ihr habt ja trotzdem überlegt, wo ihr was machen könnt. Aber welche Komplexität führt das auch mit in so eine Organisation und wie geht man damit um?
Ja, es ist natürlich ein Prozess, ne? Also weil das ist sogar ein doppelter Prozess in dem Fall, ne? Weil du hast durch die Tatsache, dass sie lange Teil der Migros beziehungsweise Teil der Hotelplan auch waren, sind die natürlich verwebt, ne? Zum gewissen Grad zumindest. Das heißt, du hast nicht nur, ne? Wie wenn du jetzt, als wir Smoo gekauft haben, war ein eigenes kleines Startup mit ein paar Leuten, ja. Es muss nicht irgendwo rausgelöst werden. Hier hast du jetzt, du löst es raus aus einem anderen Unternehmen. Und das ist ja nicht nur, weil das unterschrieben ist, ist das ja nicht dann. Ne? Du hast dann immer sogenannte Transitional Service Agreements. Also für einen gewissen Zeitraum stellt dann zum Beispiel die Migros oder in unserem Fall auch gemixt, viel auch Hotelplan, die jetzt ja zu der Tour gehören, noch gewisse Services zur Verfügung. Ne? Auch jetzt, wenn es so um Software-Lizenzen geht und so ein Kram. Weil du ja nicht alles mit einem Tag dann, ne? Weil der Vertragspartner ist halt ein anderer. Natürlich haben die als Gruppe eingekauft und dann nicht gesagt, jeder Teilbereich macht einen Vertrag mit den verschiedenen Anbietern. Ne? Und damit hast du natürlich eine gewisse Zeit, wo du das rauslösen musst und gleichzeitig aber schon versuchst natürlich, was du gerade meintest, auch Themen wie halt, die du schon kannst, als Software zu übernehmen. Grundsätzlich, und das ist natürlich wieder der Vorteil, dadurch, dass wir M&A schon vorher gemacht haben, ist es so, dass wir für uns relativ klar gelernt haben, wie wir solche Sachen angehen, auch schon vorher. Also was meine ich damit? Wenn es Themen sind, die wir selber im Sinne von schon vorhanden als vor allen Dingen als Software oder Technologie können, sind wir so radikal wie möglich, dass wir die schnellstmöglich auf unsere Software bringen. Wegen Vergleichbarkeit, und auch um halt zu gucken, dass du in der Gruppe nicht dasselbe zwei- oder dreimal hast. So, das haben wir relativ früh gelernt, ja, uns relativ früh dafür entschieden, sind sehr gut damit gefahren. Wir haben ja mal ganz am Anfang, 2018 war das, da haben wir mal Casamundo gekauft, eine deutsche Marke für Ferienhäuser, Ferienwohnung wurde damals von Axel Springer abgekauft, als so kleiner Marktplatz für eine. Und da hatten wir halt am Anfang überlegt, okay, bauen wir erstmal selber unsere Software und testen und so weiter. Und dann weiß ich noch, dass ich mit meinem Mitgründer Wolfgang, da hatten wir uns das so überlegt, dann haben wir abends nochmal zusammengesessen und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt radikal. Wir ziehen es einfach um. Also Wolfgang hat ja früher mal Swoodoo gegründet, an Kajak verkauft und ne, also Kajak gehört ja zu Booking. Meinte so, ja, nee, also eigentlich sind wir damals, wenn wir Sachen gekauft haben, am besten gefahren, da relativ radikal zu. Auch wenn du immer ein bisschen was an Spezialsachen verlierst, das kannst du aber im Nachhinein nachziehen. Aber sonst bist du immer in diesen Endlos-Diskussionen, weil die Metriken am Ende doch nicht hundertprozentig vergleichbar sind. Es sind verschiedene Systeme, die, ne, und so weiter und so fort. Und das ist der eine Part, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Und versuchen, wenn wir was im Kern können, das nicht doppelt zu haben. Gleichzeitig aber, wovon ich auch fest überzeugt bin, das, was einen Bereich speziell macht, auch gesondert zu haben. Was meine ich damit? Es würde zum Beispiel keinen Sinn machen, ein zentrales Produktteam zu haben, was Marktplatz, Smoo Software und irgendwie die Software für die Eigentümer bei Interhome baut. Weil allein die Koordination macht es jetzt mehr Sinn, keine Ahnung, einen neuen Ranking-Algorithmus für den Marktplatz zu bauen? Oder macht es mehr Sinn, Dynamic Pricing zu ändern oder neu zu denken für Smoo? Oder macht es mehr Sinn, irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Feature für den Eigentümer zu bauen, dass er besser sehen kann, was sein Objekt verdient? Die Diskussion wirst du gar nicht haben, ja? Und es gibt natürlich Leute, die dann sagen, ja, aber warum hast du dann irgendwie drei Produktteams? Und dann sage ich, weil ich vor allem keine Koordination haben will. Ne? Also ich will also natürlich müssen die über gewisse Sachen auch reden, weil ja die Sachen so ein bisschen zusammenstecken, aber ich möchte nicht, dass darüber diskutiert wird im Breiten, was das Beste ist. Das ist auch sehr simplifiziert überhaupt natürlich. Zu bauen, ne? Ja. Aber deswegen sind wir halt davon überzeugt, immer gucken, wer ist der Experte für das Thema, der soll dieses Thema halt machen und diese Bereiche aber auch als Teams eigenständig laufen zu lassen, einfach wegen Geschwindigkeit. Und damit sind wir sehr, sehr gut gefahren bislang. Ja.
Was ich da spannend finde bei allem, was wir gerade besprechen, ist ja auch, das alles im Blick zu behalten. Ne? Wenn die Organisation größer wächst, musst du ja immer überlegen als Gründer, wo stecke ich eigentlich drin? Ja. Worüber denke ich nach? Mit wem spreche ich? Wie sieht denn deine Organisation aus? Also auch die Menschen, mit denen du am meisten sprichst um dich herum, dass du sagst, hey, ich habe das Gefühl, überall nah genug dran zu sein, aber trotzdem irgendwie dass die Leute auch trotzdem das Gefühl haben, die Verantwortung übernehmen zu können und machen zu können. Also wo ist der schmale Grat aus, ich gehe allen auf die Nerven und bin dran und wo ist der, und die dürfen machen und das entwickelt sich, weil es ist ja so, man will ja auch einfach so ein bisschen.
Ja.
So, man merkt ja auch, dass du für das Thema brennst und da eben dementsprechend auch weiter drauf rumdenkst.
Also. Ist die Frage, ob ich die richtige bin. Wenn du das fragst, ob ich diesen schmalen Grat, wie du ihn nennst, richtig treffe, ne? Da müssen die Mitarbeiter eher fragen. Ich glaube, am Ende ist das so zum gewissen Grad natürlich eine Gefühlssache. Ne? Also wo siehst du aktuell das größte Problem oder gleichzeitig vielleicht auch die größte Opportunität, irgendwie etwas besser zu machen? Und dann will ich natürlich das lösen. So. Organisatorisch sind wir auch durch diese, ne, du sprachst es ja an, jetzt zwei Drittel des Umsatzes ist ja jetzt B2B, ja. Deswegen sind wir klar jetzt als Unternehmen fokussiert auf B2B. Und damit haben wir natürlich auch unsere Organisation dem angepasst. Ne, war es früher so, dass wir irgendwie Home2Go hatten und Home2Go war der Marktplatz und gleichzeitig irgendwie waren da dann die anderen Businesses angedockt. Ja, haben wir jetzt gesagt, okay, wir nehmen auch den Marktplatz wirklich als eigene Business Unit, geben dem eine eigene Geschäftsführung, machen dadurch im Endeffekt auch so eine Gleichstellung der Bereiche innerhalb der Firma. Organisatorisch, das ist einer der größten Themen, die wir geändert haben. Also das heißt, im Endeffekt hast du jetzt im Endeffekt, eine gewissermaßen Holdingstruktur und dann darunter hast du die operativen Businesses, Marktplatz und dann unter Pro einmal die Software-Businesses und auf der anderen Seite halt Service mit Interhome, ja, vor allen Dingen. Und damit haben wir organisatorisch so eine Grundstruktur gebaut. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir jetzt nicht angefangen haben, irgendwie noch ein komplettes Holding-Management dafür neu zu bauen oder irgendwas, sondern die Holding ist in dem Sinne einfach sehr klein, ne, was das anbelangt. Besteht halt de facto aus dem Vorstand, ja. Und du hast natürlich Zentralfunktionen, wie jetzt zum Beispiel Finance, Legal oder auch Funktionen, die wir so als Matrix begreifen. Also alle unsere Sub-Kategorien haben zum Beispiel einen eigenen CTO, aber es gibt einen Global CTO. Und die ganze Tech-Organisation am Ende sind die eingeordnet in das Business, aber gleichzeitig ist natürlich der Hauptansprechpartner unser Global CTO. Ne? Also das war uns auch wichtig. Ne? Das, was ich ja eingangs auch gesagt habe, die Teams sollen so weit zusammen sein, wie es Sinn macht, oder immer die Teams das machen, wo sie halt der Experte sind. Gleichzeitig will ich aber, dass es Spezialisten-Teams gibt, und eigentlich das Ziel ist, dass Teams so klein wie möglich sind. Aber du brauchst natürlich irgendwie schon, du willst jetzt nicht, dass zum Beispiel Data-Plattform oder sowas, dass das jeder einzeln macht, weil das ist wieder auch was, das kannst du zentral sehr gut abdecken. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass im Endeffekt durch dieses überspannende Element Global CTO du auch jemanden hast, der aufpasst, dass die einzelnen Tech-Bereiche jetzt nicht alle in ihre eigene Richtung, jetzt vielleicht auch von Software, die sie nutzen, oder, ne, also gerade wenn wir jetzt an AI denken, dass das nicht jeder die Hilfsmittel im Endeffekt dann doch wieder selber macht, weil das kannst du ja auch wieder sehr schön zentral machen. Ja.
Das heißt, die Kernfrage ist eigentlich, sich immer zu überlegen, okay, was ist Business Unit spezifisch, also auf dieses eine Produkt oder diese eine Unit, diese Problemlösung,
genau.
Das müssen wir spezialisieren, und was sind Sachen, die wir, was heißt zentralisieren, aber die wir globaler betrachten im Sinne von, okay, unsere White Label, die wollen wir da irgendwo mit drin haben, weil wir wissen, dass wir dann die KPIs sauber über alle Businesses haben, das ist absolut kriegsentscheidend, um das wirklich sinnvoll führen zu können. Das wird zentral entschieden, und gibt es die extra Sachen, die, wo es einfach gar keinen Sinn macht, zu sagen, ey, wir müssen jetzt priorisieren, ob wir das eine oder das andere bauen, weil wir müssen eigentlich alles bauen. Dafür braucht aber jeder seinen Freiraum als eigenes Team.
Genau, und was wir ja grundsätzlich eh machen, da sprachen wir ja letztes Mal auch drüber, ne? Ich glaube, das sind ja so ein paar Prinzipien, die wir halt haben. Ich bin halt immer der Überzeugung, es gibt nicht irgendwie die eine Art, wie du halt führst, ja, sondern es muss so situativ sein, ne? Also Thema und Person in so einer Matrix. Und dein Ziel sollte immer sein, diesen Rahmen größer zu machen. Und gleichzeitig haben wir ein System, was im Endeffekt von zwei Seiten kommt, ne? Also wir haben unsere Planung, sprachen wir letztes Mal, glaube ich, ja auch drüber, dieses, was wir unser OKR-System, was wir OMKI nennen, aber wir haben eine jährliche Strategie, ja, und dann diese quartärliche.
Wird da mal ein bisschen über den Haufen geworfen, wenn Interim gekauft wird und angepasst?
Ja und nein, weil interessanterweise hatten wir im Rahmen der Strategie das natürlich als eine Option, also jetzt nicht Interim, weil wusstest du ja nicht, das ist ja ein 0-1-Thema, ne, also sehr, sehr binär. Aber wir hatten ja schon dieses Thema an der Ostsee als Test gemacht, ne? So, dass das sozusagen unsere Führungsgruppe, ne? Und wir haben ja, sprachen wir glaube ich letztes Mal auch drüber, haben immer am Freitag sprechen wir ja einmal in der Woche die ganze Firma durch, das machen wir auch immer noch so. Die ist ja, die war da als Information involviert. Ne? Du hast jetzt nicht jedem sagen können, auch einfach wegen, ne, in solchen Themen manchmal, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht so komplett vom Himmel gefallen oder hat zumindest mit der Strategie Sinn ergeben. Ja?
Von erstes Mal, es kam auf den Tisch, dass es überhaupt im Rahmen des Möglichen sein könnte, man könnte Interhome kaufen. Also es könnte sein, dass die auf den Markt kommen, bis hin zu ihr habt gekauft und es war durch. Wie lange ist so ein Zeitraum?
Mehr als eineinhalb Jahre.
Ah, okay, krass.
Also beziehungsweise bis es dann geclosed war, auf jeden Fall mehr als eineinhalb Jahre. Also du hast ja einmal den, unterschreibst es,
ja,
ne? So ist die Verpflichtung im Endeffekt, aber bis es dann wirklich dir gehört, das ist dann dieser sogenannte Closing-Termin, und das kann dann auch länger dauern, weil hier auch noch gecheckt wurde regulatorisch, ob das passt, vor allen Dingen wegen der Dertour-Seite, ne? Also dass das dann nicht irgendwie den Markt verschiebt und Monopole entstehen und so weiter.
Finde ich nur spannend, weil ich zum Beispiel mit SAP hat ja zum Beispiel auch ein paar Milliarden Transaktionen zuletzt gemacht, CleanAX, davor irgendwie Signavio und auch weitere. Und ich habe mich mit Gero Decker drüber unterhalten, und die haben zum Beispiel so eine CleanAX-Transaktion innerhalb von 6 Monaten für 1,2 Milliarden gemacht. Inklusive Public Announcement, anfangen, das durchzuführen, ob das perfekte Closing schon war oder so, aber wirklich so 1,2 Milliarden Transaktionen in 6 Monaten oder unter 6 Monaten, das waren so 4 Monate, glaube ich, da muss ich manchmal denken, so. Und deswegen finde ich es voll spannend, auch aufzuzeigen, das ist jetzt nichts. Also es ist schon eine Spanne. Das eine dauert mal mehr, mal weniger lang und das ist weder gut noch schlecht, sondern man kann auch bei einer Transaktion nicht sagen, die meisten anderen Transaktionen, wirst du mir wahrscheinlich sagen, haben nicht 1,5 Jahre gedauert. Dementsprechend finde ich das nur faszinierend, auch mal in Perspektive zu setzen, weil du, wenn wir über Strategie sprechen, dass sowas halt auch sich mitzieht.
Ja, und das ist auch in dem Fall natürlich auch durch das Bieterverfahren auch nochmal länger, ne? Und dann hast du noch das Regulatorische on top, ne? Also wo eigentlich schon alles vereinbart war, aber durfte es halt nicht closen, ohne dass der Regulator in der Schweiz gesagt hat, das ist okay, ja. Und dadurch hat es sich noch mal länger gezogen. Aber es ist sicherlich so, dass du theoretisch eine Transaktion auch schnell machen kannst, ne? Also auch umso einfacher eine Transaktion ist, ne? So, es hängt natürlich auch davon ab. Du kannst dir vorstellen, dass auch die Interim-Transaktion mit dem Zusammenhängen mit dem Hotelplan plus dem Bieterprozess auch in sich sehr komplex ist, versus du kaufst eine SaaS-Firma. Ein Geschäftsmodell, eine Firma, ja, so, das ist, da gibt es auch dann weniger Sachen, an die du denken musst, ne? Also haben wir ja auch mit Smoogo gemacht, ne? Also kleinerer Scale natürlich als jetzt SAP, aber da sind ja viele Sachen, die voneinander abhängen. Und es hängt auch davon ab, wie schnell man sich natürlich einig wird, ne? Also das ist ja ganz klar, weil teilweise muss ja auch, was man ja nicht verkennen kann bei M&A oder darf, ist, dass oft die Sachen jetzt auch gar nicht so klar sind, wann eigentlich der Startpunkt ist. Ne, das manchmal ist es ja auch so, also der eigentliche Prozess dauert dann vielleicht 6 Monate, aber ich könnte mir vorstellen, dass SAP zum Beispiel auch schon vorher gute Kontakte hatte und irgendwie.
Die hat eine Partnerschaft zum Beispiel.
Ja, genau, und das hilft ja immer, aber dass da sicherlich vielleicht auch mal im Rahmen der Partnerschaft zumindest mal scherzhaft irgendwo was, das kannst du natürlich nachher nicht sagen, ne? Aber vielleicht, aber.
Selbst in inoffiziellem Rahmen wurde das verneint.
Trotzdem, ja. Ne? So, wir haben ja auch Deals, die einfach zustande gekommen sind, auch bevor wir an der Börse waren oder so, einfach mal über so eine unverfängliche Frage. Ne? So, was würdet ihr sagen, wenn wir euch sagen würden, dass wir daran interessiert sind? Und dann sagen wir euch so, dann würden wir euch vielleicht sagen, dass wir denken, dass wir auch daran interessiert sind.
Okay.
Und dann, ah, okay.
Ja.
So, oder, ne? Leute, manchmal ist es ja auch so, dass man erstmal vielleicht gucken will. Ne? Und man sagt aber, hey, ich finde das spannend, was ihr macht. Wenn ihr ein bisschen weiter seid, würden wir uns freuen, wenn wir vielleicht mal darüber reden können. Im Moment ist es noch zu früh für uns, sowas zu machen. Aber wir werden sicherlich interessiert, wenn das, was ihr macht, funktioniert, darüber zu reden, ob das eine Option ist. Also, da gibt es ja 1000 verschiedene Varianten, wie das dazu führt. Ne? Deswegen, aber wie du halt genau richtig sagst, es gibt nicht den einen M&A-Prozess. Und es ist aber auch sehr wichtig, um Opportunitäten zu haben, halt einfach auch im Markt unterwegs zu sein, sich umzuhören. Mittlerweile sind wir ja bekannt, dass wir Sachen, also mittlerweile kriege ich gefühlt jede Woche mehrere Decks von irgendwelchen M&A-Beratern, auch teilweise natürlich von Sachen, die halt viel zu fern sind, weil die irgendwie ansatzweise was mit Travel zu tun haben, schicken die es halt auch nochmal an uns, weil wir im Travel was akquiriert haben. Ne? Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch mehr als dann nur der eigentliche Kaufprozess, der oft dazu geführt hat. Das meine ich eigentlich damit. Ja.
Ohne, dass du mir Details nennen kannst, aber wenn wir die Phase jetzt mal einordnen, ist die Phase jetzt, okay, wir integrieren Interhome und müssen erstmal weiter noch mehr Produktivität und Momentum hochhalten und ausweiten? Oder könnt ihr parallel schon überlegen, okay, strategisch wollen wir das vorantreiben und seid einfach generell immer offen zu gucken, was passiert? Oder ist es jetzt auch einfach so eine Phase von, wir kaufen uns erstmal, aber auf gar keinen Fall?
Doch, wir kaufen weiter. Ne?
Okay.
Also das ist für uns auch, also verschiedene Richtungen. Ne? Also wir sind ja immer sehr akquisitiv gewesen. So, und wir haben halt ganz klar gesagt, unser Fokus liegt auf dem B2B, ja, und wird auch weiterhin noch mehr de facto auf dem B2B liegen. Also das heißt, wir gucken uns sowohl Software als auch Service an. Was können gute Akquisitionen sein? Ja. Und natürlich auf der Service-Seite gucken wir uns nicht nur große Akquisitionen oder mittelgroße Akquisitionen an, sondern gucken uns natürlich auch an, dass wir kontinuierlich kleine Akquisitionen machen, was wir vorher auch schon in der Ostsee gemacht haben. Ne? Also wenn du halt so eine kleine Agentur mit 50 oder 100 Objekten, die du halt sehr gut eingliedern kannst, dann in vorhandene Infrastruktur, weil Interhome hat ja zum Beispiel in Europa 220 oder 210, glaube ich, lokale Büros, ja, und kannst du halt sehr einfach de facto Asset-Deals auch machen. Das heißt, wir gucken uns auch auf verschiedenen Ebenen. Größere Deals sind ja eher binär 0-1, aber diese kleinen Deals, wenn da mal einer nicht klappt, dann gehst du halt zum nächsten. Ne? Und das, deswegen schauen wir uns das alles an. Das ist auch Teil der Idee. Aber wir müssen natürlich schon darauf achten, weil wir sehr viel auf einmal natürlich ändern. Immer noch das Rauslösen aus Hotelpaar und Migros, wo wir Gott sei Dank sogar schneller sind als geplant bei vielen Sachen. Bin ich sehr happy drüber. Ja. Gleichzeitig haben wir ja sehr schnell unsere eigene Software vorne rum bekommen, auf der Demand-Seite, was auch gut ist, weil das Baustellen wegnimmt. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich trotzdem darauf achten, dass wir nicht alles auf einmal und zu schnell machen, weil du willst so eine Organisation auch nicht überfordern. Ja. Weil allein auch durch die Tatsache natürlich, wir sind ein Public-Unternehmen, da kommen allein schon auch ganz viele andere neue Reporting-Themen dazu. Ne? Also du musst sehr viele Sachen ja parallel machen. Gleichzeitig bauen wir in unserer Zentralorganisation, beziehungsweise haben wir umgebaut, diese Marktplatzstruktur rauszulösen, ja, als eigenes Business im Endeffekt. Und auch dort im Marktplatz, weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber wir haben dieses Jahr auch gesagt, dass wir im Marktplatz die Profitabilität nochmal hochfahren, indem wir Marketing rausnehmen. Ja, und im Endeffekt das Geld eher für vielleicht Akquisitionen oder für andere Sachen nutzen, aber die Grundprofitabilität nochmal erhöhen, um dann erst im nächsten Jahr wieder in Wachstum zu gehen. Ja, und das funktioniert auch im Moment gut, ja, oder sehr gut, aber wir haben schon sehr viele Sachen auf einmal gemacht und da bin ich jetzt schon sehr happy darüber, wie wir das alles auch auf der Zeitschiene so gut hinbekommen. Ja. Aber muss trotzdem aufpassen, ne, weil ich habe natürlich als Grundanspruch eigentlich, es geht immer mehr und man könnte noch da was machen und da was machen. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, dass man die Firmen, dass man erstmal die fundamentalen Sachen macht, bevor man vielleicht dann in die nächsten Themen geht. Ja.
Jetzt habt ihr irgendwie große Transformationen von irgendwie B2C to B2B, dann habt ihr irgendwie große Akquisitionen, das ist ja auch nochmal ein gewisser Stress für die Organisation. Dann hat man irgendwie das Thema KI, wo man sagt, da passiert auch irgendwie technologisch gerade sehr viel. Und du sagst halt irgendwie, man muss gucken, dass man die Organisation natürlich nicht überfordert. Jetzt habt ihr aber auf der technischen Seite gibt es ja auch noch diesen Punkt, dass man sich immer hinterfragen muss, was macht man eigentlich gerade wie und was kann man davon besser machen? Was ist Legacy? Was muss man umbauen, umdenken? Wie nehmt ihr den Wandel parallel dazu noch mit, während sich so viel eigentlich schon im Kernmodell durch Akquisition etc. verändert?
Ja, ich glaube, zum gewissen Grad ist die Organisation an Veränderungen gewöhnt. Also das kann man vielleicht als positives Thema da mitnehmen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, oh Gott, jetzt kommt mit KI was völlig Neues und das ist ein Thema. Gleichzeitig, lustigerweise, hilft hier KI auch bei ein paar von diesen Problemen, die früher vielleicht schwerer geworden wären. Also gerade bei so, ne, wenn du, ich sag mal, Strukturen hast, die vielleicht jetzt nicht, wie kann ich es am besten formulieren, ja, wo die Daten vielleicht nicht so einfach vorliegen, wie du das jetzt vielleicht im Home-to-Go-Kernsystem hast. Ja.
Sachen einfach anders gemacht wurden.
Ja, genau. Aber da hast du natürlich jetzt mit KI oft schon den Vorteil, dass du gewisse Sachen besser machen kannst, als wenn du das vielleicht früher dann händisch matchen und irgendwie mappen und was weiß ich machen musstest, wo du dir auch Teile dieser Arbeit ein bisschen erleichtern kannst. Ne? Und du kannst natürlich auch, wenn du gewisse Sachen jetzt neu denkst oder neu machst, weil du Sachen ausbaust, baust du jetzt ja nicht automatisch aus und sagst dann, oh, jetzt denke ich danach nochmal drüber nach, was würde KI machen, sondern du kannst es halt auch gleich mitdenken. Also es hat einen gewissen Vorteil sogar, würde ich jetzt sagen, würde wahrscheinlich jeder sagen, aber aus meiner Sicht hat es einen Vorteil. Und hilft natürlich auch mit den ganzen, ich sag mal, Effizienzsteigerungen, die du auch gerade auf der Engineering-Seite natürlich mit KI hast, aber auch in anderen Bereichen, auch Themen nach vorne zu bringen. Ne? Und schneller vielleicht auch abzuarbeiten, jetzt auch in so einem Integrationsprozess. Trotzdem ist natürlich KI ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen, ne? Also intern als auch extern. Wir haben sehr früh angefangen, wenn wir schon immer im Home-to-Go-Marktplatz sehr viel, muss der komplexe Probleme lösen, on scale, ne? Habe ich dir ja gesagt, fragmentierter, unprofessioneller Markt. Wir hatten das Problem ja schon vor, dass wir mit vielen unstrukturierten Sachen umgehen mussten und so weiter und haben halt dadurch schon früh mit Machine Learning genannt, ne?
Ja.
AI ist ja am Ende nichts anderes als Machine Learning, aber zumindest mit den LLMs. Und du hast aber dort am Ende halt schon sehr viele Probleme immer gelöst durch die Fortschritte dann von den LLMs, ne? Wo dann dieser Durchbruch Ende 22 dann kam zum ersten Mal mit ChatGPT und das dann Fahrt aufgenommen hat, sind diese Sachen natürlich noch einfacher geworden. Ja? Wir haben aber sehr früh angefangen, nach draußen zu experimentieren. Ja, wir hatten 23 schon den AI-Mode, den uns Google ja als Namen geklaut hat dann später. Das wir immer so scherzhaft sagen, zwei Jahre später. Aber also die Art zu suchen einfach für ein Ferienhaus. Wir werden einfach sehr viel damit experimentieren. Und natürlich auch dadurch, dass wir der Jüngste sind im Endeffekt oder die jüngste Firma im Vacation Rental Market auch in der Lage sind, vielleicht ein bisschen aggressiver vorzugehen, wenn wir solche Sachen machen. Intern machen wir auch sehr, sehr viel, was das Thema anbelangt. Wir haben jetzt auch so ein, was nennen wir intern, testen wir gerade so AI University. Das klingt jetzt ein bisschen lapidarer, als es ist, weil es wirklich darum geht, die Leute zu enablen, halt auch Agentic zu arbeiten, ja, oder wirklich mehr als jetzt nur irgendwie, du lernst, wie du gut promptest, ja, sondern wirklich, wenn du das einfach komplett durchgearbeitet hast, bist du halt ein halber Techie eigentlich. Ja, müssen wir mit unserem CTO sprechen. Ja, also echt cool. Also ich durchlaufe das auch gerade, ja, und das ist echt, macht halt mega Spaß.
Ich bin ehrlich, ich nutze es sehr viel. Ich versuche immer zu denken, wie löse ich diese Aufgabe mit KI? Nicht, kann KI mir dabei helfen? Wenn ich kein Paket zur Post bringen muss, kann KI mir dabei helfen? Und dementsprechend ist die Frage immer, wie...
Das ist ein guter Ansatz.
Wie mache ich das? Und ich bin jetzt aber nicht gut darin, einen Agent zu bauen, der regelmäßig genau das macht, was er soll, ohne dass ich ihn nochmal triggern muss. Also sowas dann zum Beispiel, irgendwo hört es dann auf, weil ich bin halt einfach überhaupt kein Techie, habe da gar keinen Plan von. Und trotzdem löse ich sehr viele Sachen inzwischen auf einem Level, wo ich denke, das hätte ich vor ein paar Jahren nie gemacht und ich hätte auch gar keinen Bock. Aber ich habe noch nie freiwillig eine Präsentation gebaut. Ich habe auch manchmal einfach Leuten, also ich musste jetzt sogar kein Pitch-Deck machen, um Geld zu bekommen. Dementsprechend war das leichter. Aber weißt du, ich habe dann irgendwie auch Angebote an Kunden, das mag ziemlich dumm sein, aber ich hatte einfach teilweise sehr ausführliche, gut strukturierte E-Mails geschrieben. Das fiel mir leichter, als mich hinzusetzen und Pixel zu schieben, ohne jetzt einen Designer damit irgendwie abwerten zu wollen, sondern es war einfach nicht mein Ding. Und ich hatte aber auch keinen Bock, mit dem Designer zu arbeiten, weil ich wusste ja noch gar nicht, was mein Problem ist. Und bis ich das ausgearbeitet habe, war es schon Deadline, dass ich es vielleicht abschicken sollte.
Oder war das schon so teuer.
Ja, oder so. Und jetzt ist es so, dass ich halt sage, okay, zack, bumm, hier, das sind die Infos und du hast eine perfekte Präsentation, denkst dir nur so, also für das Level, was du gerade brauchst, ist jetzt nicht, ist dann nicht outstanding und was komplett Neues, wenn du jetzt sagst, ich muss mein Pitch-Deck muss so einzigartig sein, dann ist es es vielleicht noch nicht. Aber es ist verrückt. So, was man inzwischen in, so, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, machen kann, finde ich bekloppt. Und es macht auch sehr viel mehr Spaß, finde ich, jetzt aus meiner Perspektive gerade, die Firma auszubauen, weil ich einfach sehr viele der Sachen, die mich davor genervt haben, jetzt nicht mehr alleine mache, sondern KI dabei hilft. Aber die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist eben auf der einen Seite, wie treibt man das noch weiter, das, was ihr gerade macht? Die zweite Frage, wie nimmt man ein Team dabei mit? Nicht, dass unser Team das nicht macht, sondern die beschäftigen sich alle damit, aber so, wo ist das, dass man dann auch wirklich davon profitiert, dass alle irgendwie gemeinsam sich die Best Practices irgendwie austauschen? Und das dritte, dann auch forward-looking, so, wie schaut man, dass man da am Ball bleibt, weil sich ja so schnell alles weiterentwickelt, dass das, was ich heute weiß, morgen schon veraltet sein kann, weil irgendwas sich verändert hat.
Ja, ich glaube, das führt auch bei manchen Leuten zu so einer gewissen Paralyse, ne? Dass sie halt nicht mehr in der Lage sind, also überhaupt zu starten oder weiterzugehen, weil sie halt denken, das entwickelt sich sowieso so schnell, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich glaube, das sagen wir auch immer intern, ne? Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber am Ende ist das halt eine Technologie, die wird halt nicht mehr weggehen, weil sie halt, also A, funktioniert sie, ja, siehst du auch an den Umsätzen von den Firmen, es ist ja nicht so, dass es wie in der Dotcom-Blase ist, dass das alles nur Klicks waren, ja, sondern es sind ja richtige Umsätze dahinter, und B, jeder, dem du sprichst, der es einmal verstanden hat oder teilweise vielleicht auch nur verstanden hat, was geht, ist ja begeistert davon und würde jetzt nicht sagen, ach, ich fand es eigentlich besser vorher. Ne? Also es sei denn, du hast wirklich eine Passion gehabt, irgendwie Präsentationen zu bauen, wie du halt gerade sagst. Ne? Aber selbst da, ja, ist ja sozusagen diese leere Seite zu überkommen, ja, unheimlich gut. Und ich glaube deswegen, das sagen wir auch immer intern, wenn du, selbst wenn du das nicht für Home2Go machst, dass du dich mit der AI beschäftigst, du solltest es halt für dich selber machen. Weil wenn du später, egal wo du arbeitest und den Leuten sagst, ja, ich habe gedacht, das ist irgendwie, das ergibt sich wieder, ja, wie dieser alte Satz hier vom deutschen Kaiser, ja, über kurz oder lang wird sich das Pferd durchsetzen, in Bezug aufs Auto, ja, das ist halt Quatsch, ja, so, und, oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest so gering, ja, also aus meiner Sicht existiert die gar nicht, so, und deshalb solltest du dich halt damit beschäftigen und solltest halt damit mitspielen. Und wir haben aber für uns gesagt, wir wollen den Leuten jetzt nicht nur sagen, irgendwie hier, nutzt mal die AI, oder noch schlimmer, was du jetzt in manchen großen US-Firmen siehst, ja, Dystopen-Maxing, ja, wir gucken uns an, wie viel AI ihr nutzt, weil du kennst ja diesen Ausdruck wahrscheinlich von Charlie Munger, ne, irgendwie show me the incentive, I show you the outcome, ja, so. Und natürlich fangen die Leute an, dann Quatsch zu machen. Es geht ja um das Ergebnis. Und wenn ich sage, es geht darum, dass ihr möglichst viele Token benutzt, dann produzieren die halt irgendwas, damit sie auf der Tabelle hochkommen.
Ja. Ne?
Aber was für uns wichtig war, war halt dann zu sagen, okay, wie können wir Leute, also A, den Leuten zur Verfügung stellen mit unserem internen System, auch ne, innerhalb dessen, was halt auch datenschutzmäßig, sicherheitsmäßig für uns auch als Public-Unternehmen wichtig ist. Wir machen ja auch viele Leute, weil sie vielleicht zu schnell irgendwo hin, also dass wir das zentral zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig mit dem, was wir mit dieser AI-University halt haben, dass du wirklich die Chance hast, mit ganz vielen Modulen fast ein Techie zu werden als Businessperson. Ja? Also oder zumindest das zu machen, was vielleicht sonst nur Techies vorbehalten ist. Ja? Oder und das sehen wir auch bei uns intern. Das ist ganz interessant. Also die Thematik ist, du kannst die Leute nicht dazu zwingen. Das ist halt einfach so. Also du kannst sie versuchen, dazu zu zwingen, aber ich glaube immer noch, dass es mit AI das Einfachste ist, wenn Leute einmal diese Magic gesehen haben, was es halt kann. Ja? Zum Beispiel ich sage ja immer, ich habe ja mal so angefangen, als ich noch sehr, sehr jung war, ja, Webseiten zu bauen und zu designen und sowas. Und das habe ich ja lange nicht mehr gemacht, diese Sachen, weil das würden Leute mich auch für verrückt erklären. Aber mit AI zum Beispiel kann ich wieder diese Spielereien machen. Ja.
Ja.
Also das Logo für die AI-University habe ich zum Beispiel aus Spaß gebaut. Ja? Unser CTO und ich haben darüber gesprochen, wie machen wir das? Er hat gesagt, er baut das jetzt mal, unser Global CTO, und er bräuchte von mir aber, weil er nicht so kreativ ist, ein Logo. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Habe ich ja mal am Wochenende gemacht. Und hat mir Spaß gemacht, ne? Weil ich es einfach so und wollte einfach mal gucken, in dem Grad, wie weit kann ich halt gehen, ja, mal wieder. Und das ist aber so ein Beispiel, ne? Sachen, die du halt vielleicht sonst nicht anfassen würdest, die kannst du jetzt mit AI halt mal schnell machen. Das kann halt auch wirklich Spaß machen. Du brauchst halt aber auch dieses, ja, also die vielleicht auch das Gefühl, das zu machen. Und ich sehe es aber auch bei uns im Unternehmen. Es gibt Leute, von denen ich das nicht gedacht hätte, dass die so auf AI anspringen, die aber brutal dadurch akzelerieren. Ja, also wirklich einmal durch die Decke gehen in der Produktivität und so weiter. Und es gibt andere Leute, die vielleicht zum Beispiel verliebt waren, ja, ja, man sagt The Craft, ja, also wirklich dieses irgendwie, ich programmiere zum Beispiel mit der Hand was oder ich designe was, denen es vielleicht schwer fällt, das zu akzeptieren, dass ein gewisses Grundlevel jetzt plötzlich jeder kann. Wenn der AI das Richtige sagt, ja, oder dass da was hilft und denen vielleicht auch Spaß gemacht hat. Genau diese Sachen, die du sagst, es hat dir keinen Spaß gemacht, ne? Bei mir ja auch so, das Designen, als ich früher designt habe, hat mir nicht Spaß gemacht, die Pixel rumzuschieben, sondern immer das Ergebnis zu sehen. Und das ist natürlich jetzt beschleunigt, ja, weil du schneller diese Sachen halt umsetzen kannst. Und das ist für die Leute, die, ich sag mal, an dem Ergebnis vor allen Dingen interessiert sind, waren und vielleicht nicht so sehr an dem Prozess, ja, natürlich leichter. Gerade wenn sie es vielleicht sowieso genervt hat, ne, und dann vielleicht sogar dadurch zurückgehalten wurden früher. Und da wird sich einfach ein bisschen das trennen. Ich kann nur den Leuten sagen, aus eigenem Antrieb macht es halt, weil das, die meisten Leute finden es gut, wenn sie es einmal ausprobiert haben. Und zweitens, beim jetzigen Arbeitgeber oder auch beim zukünftigen Arbeitgeber wird es halt schwer sein, ohne das hinzukommen.
Ja, das glaube ich auch. Also da bin ich 100% von überzeugt. Wie nutzt du es selbst am meisten? Also wenn wir jetzt mal drüber sprechen, ob AI Personal Productivity fördert oder manchmal man auch vielleicht ein bisschen Zeit verschwendet, weil man denkt, ich löse das mit AI und man hätte es doch einfach selber machen können, anstatt 3 Stunden mit AI rumzuspielen. Nicht, dass mir das passieren würde, aber.
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, also das ist ja ein Grundthema, ne? Ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu sagen, wie organisiert man sich eigentlich selber? Ja, also auch schon vor AI war das ein Thema und ich glaube, da würde ich erstmal sowieso grundsätzlich anfangen, anstatt zu versuchen, dein Chaos vielleicht, in Anführungsstrichen, mit AI als erstes zu lösen. Ja, was ich zum Beispiel Leuten immer grundsätzlich sage, ist, sieh zu, dass ihr Blocker habt, wo ihr keinen Termin habt. Also lasst nicht euren Tag immer so zerfitzeln von irgendwie halbe Stunde Meeting, dann halbe Stunde Arbeit, wieder halbe Stunde Meeting oder irgend so. Versucht es halt in den Griff zu bekommen. Versucht gleichzeitig, und das wird mit AI nochmal wichtiger, komme ich gleich zu, versucht gleichzeitig euch von anderen Ablenkungen fernzuhalten, ja. Das heißt einmal Context-Switching, ja, also guckt, dass ihr versucht, an gewissen Arbeitstagen ähnliche Themen zu machen. Also wie ich das zum Beispiel mache, ne, ja, irgendwie Ich muss manchmal Marktplatzthemen mir angucken, ich muss manchmal mir Softwarethemen angucken, ich muss mir manchmal Servicethemen angucken. Wenn ich das jetzt alles wild über die Woche verteilt hätte, hätte ich ja laufenden, also ist ja so schon viel Kontext-Switch, aber wenn ich das, werde ich ja wahnsinnig. Ja, deswegen habe ich immer so, gucke immer, an dem einen Tag ist eher Marktplatz dominiert, der andere Platz ist eher, der Tag ist eher Software dominiert, der andere eher Service, sodass ich zumindest an dem Tag irgendwie mit selben Themen arbeite.
Blöde Frage, war das möglich, als ihr es Zero to One erstmal bauen musstet, oder wurde das möglich, als du das weiterentwickeln musstest? Also als es ums nackte Überleben ging, war das möglich, das damals schon so zu teilen, oder ist es jetzt ein Ergebnis dessen, dass die Struktur schon da ist und halt ein gewisses, es läuft, ob ich das jetzt heute oder morgen mache, ist meistens nicht kriegsentscheidend.
Ja, und ich will auch nicht sagen, dass es nicht trotzdem so ist, dass es dann Ad-Hoc-Themen gibt.
Ja, klar, ne?
Also das passiert halt trotzdem. Nur ich will halt, ich möchte es andersrum sagen, das, was planbar ist, das versuche ich in einem Rahmen zu halten.
Ja.
Und am Ende ist es halt wichtig für mich selber, dass für meine eigene Gesundheit, ja, mentale, dass ich das halt nicht übertreibe, weil sonst könnte ich gar nicht dieses Pensum fahren.
Ja.
Ja? Und ich glaube, das hat sich irgendwann natürlich ergeben, weil am Anfang war es ja nur die Metasuche. Da war der Kontext-Switch, gab es auch innerhalb dessen, aber halt nicht in dem Maße jetzt, wie wenn du halt irgendwie Software, Service und Marktplatz hast und noch gegebenenfalls Unterthemen. Ne? Und deswegen war das schon eine Notwendigkeit. Und ich habe für mich halt aber auch gelernt, dass es wichtig ist, weil irgendwann, also ich habe immer jeden Vormittag, wir haben eben in der Unternehmen haben wir Mittwoch, meetingfreien Mittwoch. Ja, das heißt, damit wir halt solche Sachen zum Beispiel, nehmen wir am Mittwoch auf, ja, also A, einfach machen können oder auch Ad-Hoc-Sachen einfach machen können. Ne? Dass halt keine Recurring Meetings sind. Und ich habe für mich selber das so eingerichtet mittlerweile, dass ich die ersten 2 Stunden am Tag immer einen Blocker habe, der auto-declined, wo ich halt nur wirklich Notfälle annehme,
ja,
aber wo ich halt Zeit habe, mich mit Sachen zu beschäftigen. Und das ist jetzt auch genau der Grund, das ist so eine Zeit, wo ich mich auch dann gut mit KI oder anderen Sachen beschäftigen kann. Oder halt, ne, wir haben irgendwie eine Earnings-Präsentation oder so.
Ja.
Und, ne, also wo du halt am Block dich mit einem Thema gut beschäftigen kannst. So, und das ist, glaube ich, wichtig, dass du diese Grundstruktur halt hast. Plus hier diese ganzen Leute, die irgendwie Slack-Notifications und sowas haben, das ist natürlich sowieso das absolute Gift.
Das noch nie alle Handy-Notifications
sind. Ja, ja, das Gift. Sowieso, aber es gibt ja auch Leute, die auf dem Desktop oder auf dem Laptop
ja,
dann
auch
immer
nicht. Am
Slack-Ding, was reinfliegt und dann deine E-Mails, die reinfliegen und so weiter.
Nee, am Laptop habe ich alle aus, also Desktop. Am Handy habe ich manche an, aber auch einfach, weil...
Das ist bei mir auch so.
Weil seit mit Family so musst du manchmal halt einfach genau. Auch so ein bisschen was wissen, was noch Sache ist. Das ist das Wichtigste, Leute, die einen nerven, in den Archiviert-Ordner verschieben oder Gruppen, dass man dafür einfach nichts bekommt. Zum Beispiel auf WhatsApp, aber das ist so für mich ein ganz guter
Mechanismus. Ja, aber das ist...
Mechanismus.
Du lachst, ne? Aber am Ende ist das ja was also ich habe das oft schon erlebt mit auch juniorigeren Mitarbeitern, die dann vielleicht so weißt du, plötzlich Teamlead geworden sind.
Ja, ja.
Und dann merken... Oh, auf einmal prasselt super viel auf mich ein. Ich komme einfach mit der Art, wie ich halt arbeite, gar nicht mehr zurecht. Und dann, was mein erster Reflex immer ist, zeig mir mal, wie du eigentlich arbeitest. Also so, ne, wir versuchen das zwar grundsätzlich Leuten auch beizubringen,
ja.
Aber bist du dann wirklich, ist ja oft so, du musst die Sachen durchleben, damit du verstehst, warum es wichtig ist. Dass
ja, ja.
So, und da hilft es dann aber doch. Also habe ich schon oft gehabt, ne, dass dann Leute sagen, ich habe das jetzt mal umgesetzt und plötzlich bin ich nicht mehr so überfordert. Weil ob jemand, also im Normalfall, ob du innerhalb von 10 Minuten auf Slack antwortest oder innerhalb einer Stunde, ändert halt nichts. Ja? Viele Leute, Slack ist sowieso, da habe ich so eine spezielle Meinung zu, weil ich glaube, es teilweise auch so ist, dass die Leute einfach da ihre Sachen rauspusten. Aber da kannst du jetzt auch gerade mit KI wiederum, ne, kannst du ja auch Sachen zusammenfassen lassen. Du musst halt nicht immer im Live-Ticker sitzen.
Naja, ja? Klar.
So und auf dein Thema zu kommen, wie nutze ich KI? Also natürlich alle möglichen Research-Sachen. Das ist für mich ja unheimlich, also so auch Wettbewerbsresearch und solche Sachen, was halt früher, wo du irgendwie einen Founders Associate oder Chief of Staff oder was weiß ich wen losgeschickt hast, kann ich jetzt einfach für mich machen und muss nicht irgendwelche Leute mit nerven. Ja? Das ist natürlich für.
Wenn du dann noch schlaue Leute hast, die sich damit beschäftigen, dann hast du natürlich aber nochmal einen positiveren Effekt, weil die auch einfach Themen nochmal smarter managen können.
Genau, ja, und aber auch da, ne? Also sich auch mehr Kontext halt aneignen können, ohne dass ich den vielleicht beibringen muss. Ja? Und dann mache ich natürlich viele Sachen so, also für mich auf der Seite, gleichzeitig aber auch natürlich Sachen zusammenfassen. Ne? Also wirklich so. Fast eigentlich diese Low-Level-Sachen, die aber mir natürlich helfen, gewisse Sachen vielleicht zu machen, die ich vielleicht vorher auch gar nicht mehr gemacht hätte.
Ja.
Also wo mir halt jemand sagt, hier, wir haben hier uns was ausgearbeitet irgendwie für das und das, kannst du erstmal durchlesen. Wo ich vielleicht früher gesagt hätte, ihr habt mir 20 Seiten geschickt, schaffe ich nicht. Ja, kann ich mir jetzt aber die Zusammenfassung erstmal geben lassen und oder die Leute schreiben sie im besten Fall selber schon rein.
Können eine bessere Executive Summary machen.
Genau, ja. Und du hast dadurch, wir haben das vorher uns mit anderen Sachen dabei beholfen, aber das hilft natürlich. Oder, was ich vorhin meinte, einfach auch Sachen, die mir Spaß machen, beschäftigen, wo ich halt vorher wüsste, hätte ich das angefangen, ein Logo zu designen, hätte ich halt viel zu viel Zeit drauf verschwendet. Jetzt mache ich so ein paar Prompts nebenbei und es macht mir Spaß. Natürlich, wie du sagst, kann man es dann auch übertreiben. Habe ich aber am Wochenende gemacht, deswegen ist es egal, ja, weil es mir Spaß gemacht hat. Kannst du sogar vom Handy teilweise dann machen. Ja. Deswegen, also alle so Themen, ich glaube, viele Themen, die eigentlich wichtig sind, aber nicht urgent, hast du dann die Chance, die auch mit anzugehen. Weil das ist ja in so einem Unternehmen, was sich schnell bewegt, oft früher das Problem gewesen, ne? Dass du also früher noch mehr, wenn du halt, da rankst du halt nach urgent und important, aber die Themen, die eigentlich important sind, aber nie urgent, ne? Die machst du dann vielleicht nicht in dem Maße. Ja.
Was wäre denn dein Rat an Gründer, die jetzt gerade eine Firma gründen oder vor nicht allzu langer Zeit gegründet haben? Einfach weil es ja gerade doch eine sehr aufregende Zeit ist, wo eben so viel gleichzeitig passiert. Und ich lasse die Frage absichtlich so offen und versuche sie jetzt nicht irgendwie einzugrenzen. Was wäre dein Rat an Gründer, die jetzt, sagen wir mal, in der letzten 2 Jahre eine Firma gegründet haben?
Ja, ich glaube, das ist super schwer. Ja, weil ich habe ich mache ja auch viele Business Angel Invests. Und ich habe, vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr mit einem Investment gesprochen und wo es so auch darum ging, ob sie das weitermachen oder nicht und so. Und ich habe halt ehrlich gesagt, ich glaube, es ist im Moment sehr, sehr schwer abzusehen, wo genau wir landen werden, wie weit gehen die Frontiermodelle, was decken die ab. Ne? Du siehst es ja heute, ja. Bei den großen Stocks siehst du es, was passiert, wenn Anthropic irgendwie auf X irgendwas tweetet, ja, so gefühlt. Und das Gleiche passiert natürlich mit den ganzen Startups, die vielleicht, ne, und so gut die Modelle von denen vielleicht auch mal waren, das ist halt schon, gerade wenn es Sachen sind, also schau dir den DeepL an, ne? Das war eine mega coole Story auch für Deutschland und so weiter. Aber ist natürlich was sicherlich jetzt das Wachstum erschwert ist, wenn du das halt als zumindest gewissen Grad, vielleicht jetzt nicht für jeden juristischen Spezialtext, aber da kommen die ja auch hin. So, und das ist ja absehbar, ne? Und deswegen ist es auch super schwer, eigentlich zu sagen, egal eigentlich, wie alt die Firmen sind, wo kommst du halt genau hin? Ich glaube, was ein Vorteil ist, ist sicherlich zu sagen, okay, was ich im Moment machen würde, wenn ich mir ein Thema suchen würde, würde ich mir ein Thema, das ist so ein bisschen eine schwierige, also wie auch die Sichtweise von heute kann, sprachen ja gerade drüber, wie schnell sich das entwickelt, ja, weil wenn du dir überlegst, dass Claude Code gerade mal irgendwie ein knappes Jahr alt ist, ja, und irgendwie beschleunigt hat Ende 25 und jetzt ist es eigentlich selbstverständlich, ne, wie auch die wie viele Leute Code damit schreiben und so weiter, weiß man das am Ende nie, aber ich glaube, du musst halt, wenn du jetzt was gründest, musst du eigentlich einen Bereich finden, am besten großer Gesamtmarkt, aber eine Nische, die für die Frontier Labs eigentlich zu klein ist, dass sie der hinterhergehen. Gleichzeitig aber groß genug, dass du ein Unternehmen bauen kannst, was eine gewisse Größe erreicht. Und das ist gar nicht so leicht, ne? Glaube ich, da also die richtigen Sachen zu finden. Ne? Also muss halt ein sehr spezieller Case sein, wo die nicht zwangsläufig sagen, ich baue selber den Rapper oder baue selber den, und das ist immer ein bisschen despektierlich, dieses Wort Rapper, aber ne, baue halt eine Oberfläche, mit der mein Modell benutzt werden kann oder besser benutzt werden kann. Und aber am Ende musst du natürlich eigentlich, wenn du jetzt was baust, im Regelfall halt eine Firma haben, die halt auf AI setzt. Anderes Thema ist, du hast sicherlich, ne, meintest ja gerade selber, ne, das Paket zur Post bringen ist schwierig, ne? Ich glaube, wenn du physische Themen natürlich hast, ja.
Schwierig ist nicht, nur mit KI zu lösen, schwierig.
Nee, genau. Also schwierig, das im Endeffekt outzusourcen, ja, weil die Roboter vielleicht noch ein bisschen teurer oder noch nicht so liable sind, aber du hast natürlich, wenn du ein Service-Geschäft hast, das ist natürlich ein guter Grundmode. Im Übrigen auch das, was wir natürlich mit Interom haben, ne? Wir haben irgendwie durch Interom mit deren Objekten, ne, wo wir Exklusivverträge haben, oft, ne, sozusagen die letzte Meile zum Objekt. Ja, wir haben es mit der Software oft die letzte Meile zum Objekt. Das heißt, einen Zugang zu dem Objekt, und das ist halt physisch. Ne? Da kommst du halt mit AI ne, wie das Paket hinbringen, nicht so einfach hin. Und ich glaube, dass das so Servicegeschäfte und die dann mit Technologie, was ja immer schon ein Thema war, aber auch mit AI besser zu machen an gewissen Punkten, ne, weil du kannst mit AI natürlich, ne, was ich eingangs gesagt habe, viele Sachen trotzdem besser machen, ne, sei es irgendwie bessere Qualität in den Beschreibungen, bessere Planung von Reinigung etc. etc. Aber trotzdem so ein kernphysisches Geschäft zu haben, ist sicherlich was zumindest aus heutiger Sicht auch nicht schlecht ist. Wo früher Leute immer gesagt hätten, boah, nee, du willst doch kein physisches Geschäft haben. Ja? Das ist auch ganz interessant. Auch wenn ich jetzt mit Investoren spreche, von Home2Go-Seite, vor 2-3 Jahren hätten die nicht gesagt, boah, ist cool, dass das Interhome irgendwie 200 lokale Offices hat. Jetzt sagen die, boah, das ist ja richtig cool, das kann man ja super schwer replizieren, diese ganzen Learnings aus 60 Jahren Firma, wo ist das richtige Büro, wo brauche ich ein Büro über Europa verteilt, damit ich diesen Service flächendeckend in den richtigen Urlaubsregionen, alles Sachen, die du heute gar nicht so schnell nachbauen kannst, wie wenn du halt irgendwie einen, keine Ahnung, Project Management Tool ersetzt, ja.
Kriege ich eine gute Note zum drüber nachdenken. So, was, wenn ich schon was mache, wie finde ich einen Kern, der mir nicht morgen einfach geklaut wird und so, ja, okay, kann jetzt jeder. Und wenn ich es noch nicht habe und noch nichts gegründet habe, was mache ich eigentlich, was wird die Idee? Ich glaube, da war viel dabei. Ich würde für heute einen Punkt machen. Wie gesagt, du warst ja schon mal hier, dementsprechend ist die Chance hoch, dass du vielleicht auch wiederkommst. Ganz so schlimm scheint es nicht gewesen zu sein hier, dementsprechend freue ich mich. Hat Spaß gemacht. Super. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei allem, was gerade so ansteht. Wir haben über vieles gesprochen, sagen wir mal Post-Merger sowie Weiterentwicklung einer Firma. Ist ja doch eine spannende, große Zeit. Von außen kann ich nur sagen, Hut ab für die Disziplin und die auch sind ja auch große Moves, ne, wo man dann sagen muss, okay, man trifft große Entscheidungen etc. Also von daher weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank dafür. Ich glaube, am Ende ist das Teil des Unternehmertums, ne? Also du musst halt Entscheidungen treffen. Weil keine Entscheidung treffen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und von daher, macht uns aber ja auch Spaß. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Thema. Und danke auch nochmal für die Einladung. Macht auch mit dir immer Spaß. Ja.
Danke. Einer der seltenen Einblicke in Firmen, die börsengelistet sind und deswegen auch was ich sehr schätze, dass Patrick selber sagt, hey, ich komme wieder im Podcast, lass uns drüber sprechen, wir haben eine große Transformation hinter uns, lass mich dir ein paar Einblicke geben und kann nur sagen, dass ich mich sehr freue, die Einblicke zu haben, mit euch teilen zu können und mit dir teilen zu können und falls dir das geholfen hat, weil, wie gesagt, Ziel war klar zu machen, wie man große Entscheidungen so runterbricht, dass man sie Schritt für Schritt eigentlich dann auch durchführen kann, egal in welchem Setup. Und wenn dir das geholfen hat, dann teile das auch gerne mit jemandem, der davon profitieren würde und abonniere unseren Kanal, falls du es nicht schon getan hast. Das hilft uns weiter, Top-Gäste, aber auch den gesamten Content am Laufen halten zu können. Gib uns gerne Feedback, fabian@unicornbakery.de oder fabian Tausch auf LinkedIn und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode Unicorn Bakery. Vielen Dank.